dass wir seit der ersten Wochen der Transformation, also seit 2019, unsere Mitarbeiter, damals noch wöchentlich, jetzt mittlerweile monatlich anonyme Stimmungsumfragen gemacht haben. Weil wir mussten ja irgendwie feststellen, ob die Mitarbeiter da mitgehen. Agilität, Selbstbestimmung, eigenverantwortlich zu bestimmen, wann, wo und wie man arbeitet, auch dazu führen kann, insbesondere bei einigen Menschen, dass sie orientierungslos sind, dass sie eigentlich damit überlastet sind, so viel Freiheit zu bekommen. Und wir haben das auch in der Transformation bemerkt, dass das für einige Menschen nicht das Richtige ist.
Herzlich willkommen bei Agiler Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrungen rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deine Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice.
Einstiegsfrage, Roman. Schön, dass du heute dabei bist. Ich glaube, du bist der zweite Gast, den wir aus Österreich jetzt begrüßen dürfen, nämlich den Thomas Pisar. Und als Einstiegsfrage habe ich mir überlegt, du wirst oft von Studenten gefragt, was macht man eigentlich den ganzen Tag? New Work steht ja dafür, dass man sich selber abschafft. Wie geht man damit um, wenn man alles delegiert, sich selber abschafft? Dann hat man ja selber gar nichts mehr zu tun. Was antwortest du den Studenten?
Ja, du wirst lachen. Also die Frage bekomme ich öfters gestellt, insbesondere von Leuten, die mit der Materie New Work, Agilität, Scrum Kanban zu tun haben, fragen sich dann schon auch öfters, was macht man dann als Agile Coach? Und ich antworte da meistens drauf, dass ich eigentlich die klassische Führungskraftrolle aufgegeben habe und mittlerweile mehr Trainer und Coach bin, der unter Anführungszeichen die Prozesse beobachtet, das Verhalten der Mitarbeiter beobachtet und Empfehlungen gibt, wie sie sich vielleicht noch besser im Team einbringen können, wie sie vielleicht noch besser kommunizieren können. Und diese Ratschläge, ich sage einmal so, der klassische Trainer an der Seitenlinie sind wichtiger, als man glaubt. Wie ich vor 2 Jahren beim New Work Award in Hamburg war, wurde mir eine ähnliche Frage gestellt und ich beantworte das immer sehr ketzerisch. Solange eine Fußballmannschaft mit Trainer Weltmeister wird, solange wird es auch Coaches in Firmen geben.
Oder noch mehr geben müssen. Und ich finde, Roman, deine Antwort sehr, sehr spannend, weil wenn man auf deinem LinkedIn-Profil mal stöbert, steht da Logistikleiter und das bist du schon seit einigen Jahren. Also du hast eine sehr klassische Karriere hingelegt, von Teamleiter zum Gruppenleiter, jetzt bist du Logistikleiter. Dann irgendwann kam in deinem Leben noch die agile Organisationsentwicklung rein. Aber spannend, dass du dich selber als agiler Coach betitelst. Was hat es damit auf sich?
Da muss man ein bisschen ausholen. Also du hast recht, ich bin mittlerweile 25 Jahre im Unternehmen für Logistik, dort nicht groß geworden, dort habe ich mich entwickelt und bin hierarchisch nach 20 Jahren gestiegen, so wie du auch schon angesprochen hast, vom Gruppenleiter zum Teamleiter, Abteilungsleiter etc. und habe dann 2015 Head of Logistics, also diese sogenannte meinen Wunsch, Position erreicht und habe dann aber bemerkt, nach 2 Jahren Führen oder der Führungskräfte, dass es nicht das ist, was ich eigentlich immer wollte oder dass sich das nicht so angefühlt hat, wie ich es erwartet habe. Es waren wunderschöne, eine zweite, dritte Zeile auf der Visitenkarte, aber die Menschen in meinem Umfeld haben sich aufgrund meiner Veränderung verändert und ich habe mich dann eigentlich auf den Weg gemacht, das zu analysieren, auch eine Selbstreflexion, eine sehr starke Selbstreflexion durchgeführt bei mir selbst, wo ich sage, bin ich überhaupt der Richtige, der diese Verantwortung trägt, vielleicht brauchen die auch eine andere Führungskraft und dieser Weg hat dann doch 2 Jahre gedauert, wo ich einfach mich beschäftigt habe mit neuer, anderer Führung. Da waren die Passwörter, die heute 2024 verwendet werden, überhaupt kein Thema. Wir haben das nicht einmal fokussiert, sondern schlussendlich nach mehreren Jahren, insbesondere wie die Transformation 2019 begonnen hat, haben viele andere Unternehmen oder viele andere Experten zu uns gesagt, das ist New Work. Ihr lebt das. Das ist es. Und uns war das gar nicht so bewusst, weil wir es gar nicht fokussiert haben, sondern wir wollten einfach anders miteinander umgehen, auf Augenhöhe, vertrauensvoll, menschlich und wollten was für den Kunden auch weiterbringen. Das heißt, den Kunden verstärkt wieder in den Fokus bringen. Und das war dann die Folge, dass wir gesagt haben, oder beziehungsweise ich habe dann 2 Jahre jetzt, vielleicht dort noch anzusetzen, also 2 Jahre dann begonnen mitzuschreiben, viele agile Konferenzen, Webinare, LinkedIn Learning etc. etc. Habe viel gehört, viel gesehen und war aber dann ein bisschen orientierungslos, weil alle anderen wussten, was für mich richtig ist. Viele haben gesagt, ich muss Scrum Master werden, ohne dem geht's nicht, ich muss Kanban-Zertifikat absolvieren. Oder ich muss Design Thinking mich beschäftigen, etc. etc. Da weißt du auch mehr, was es nicht alles gibt und was man nicht alles muss. Und schlussendlich habe ich dann einfach ein Konzept zusammengeschrieben, wo ich dann einfach das für mich Wesentliche herausgenommen habe, was ich auch bei vielen anderen Unternehmen gehört und gesehen habe, wo ich dachte, das könnte auch bei uns funktionieren. Ich glaube, das würde auch den ein oder anderen Mitarbeiter interessieren, gefallen oder unterstützen. Mittlerweile führe ich 30 Jahre Menschen. Da habe ich auch die eine andere Expertise gesammelt, wo ich zumindest gut einschätzen kann, wie sich Menschen verhalten werden, insbesondere bei Veränderungen. Also das ist natürlich ganz klar, Schockstarre etc. Müssen wir das machen? Betrifft das mich? Ja, und ich will das nicht. Alle Themen, die du natürlich wahrscheinlich auch kennst. Und dann beginnt dann die Phase, okay, das hat einen Mehrwert. Wenn ich daran teilnehme, wenn ich das unterstütze, kann ich zum Beispiel selbstständig und eigenverantwortlich bestimmen, wann ich in die Arbeit gehe, wo ich arbeite und wie ich arbeite. Und das ist auch die Antwort auf seine Frage. Also dort zielt das Ganze ab oder dort hat das abgezielt und dort wollten wir sich hinentwickeln. Und haben dann 2019 nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung diese Reise begonnen.
Tag. Und du bist quasi über eine Selbstreflexion und ein Selbststudium, dir war gar nicht bewusst, dass das New Work ist, zur New Work und Agilität gekommen. Wenn du für uns mal New Work definierst oder vielleicht auch von der Agilität abgrenzt, wenn es überhaupt möglich ist, in deinem Kopf, was haben die Konzepte miteinander zu tun? Wie hängen sie vielleicht zusammen oder auch nicht?
Sehr gute Frage, weil genau über das habe ich länger nachgedacht. Und ich bin heute zu folgendem Fazit gekommen. New Work kann nicht ohne agile Transformation funktionieren. Und deswegen ist auch irgendwie so ein Leitsatz von mir oder zu meinem Profil entstanden, agile Transformation in der Logistik. Gibt schlussendlich New Work. Warum ist das so wichtig oder warum Agilität hier hereingenommen werden muss, um über neues Arbeiten nachzudenken? Weil einfach diese Flexibilität, diese Agilität, dieses neue Denken, dieses Mindset, das es für die Agilität insbesondere benötigt, schlussendlich das Endergebnis New Work ist. Also ich glaube, dass auch viele Menschen oder Firmen oder auch Unternehmensberater hier falsch ansetzen, weil sie glauben, wir haben im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber gesprochen, weil sie glauben, den Stempel New Work überall drauf zu kleben, zu stempeln und dann ist die Sache erledigt. Aber man muss viel stärker in die Struktur, man muss viel stärker ins Team, man muss viel stärker in die Kommunikation, Und man muss Vertrauen gewinnen, und man muss Vertrauen gewinnen bei den Mitarbeitern, dass das eine neue Art der Führung ist und dass das okay ist. Und sonst würden wir heute nicht über 100 Mitarbeiter mit, sage ich mal, agilen Methoden führen können. Führen ist jetzt sowieso ein Wort, was ich nicht gerne verwende. Wem sollen wir führen? Erwachsene Menschen. Können wir darüber diskutieren. Die sind im privaten Bereich, haben die dementsprechende Verantwortungen, ich sage einmal so, haben 3-4 Kinder, unterschreiben Kredite auf der Bank mit 500.000 Euro und schlussendlich in der Firmenstruktur behandelt man sie wie ein Kind. Man fragt sie, was sie gemacht haben, wo sie sind, wo sie bleiben, warum sie dort nicht sind, warum sie das Protokoll nicht geschrieben haben, warum sie nicht so produktiv sind wie andere, sie werden verglichen mit anderen. Also ich glaube, wenn wir beide an die Volksschule zurückdenken, hat unsere Lehrerin auch nicht so und so behandelt. Aber in der Firma ist dieses alles ausgesetzt. Das heißt, ich glaube auch in den 70er, 80er Jahren, dieser klassische Command-and-Control-Stil war oder hat sehr gut funktioniert für viele Unternehmen, die sich dort aufgrund dieses Drucks, was sich dort aufgebaut hat, weiterentwickelt haben. Aber jetzt kommt eine neue Generation, es kommen neue Menschen, neue Sichtweisen. Die Jugend sieht einfach andere Dinge und weiß aber auch, dass sie nicht so sein möchten wie ihr Vater, der nie zu Hause war.
Absolut. Und wahrscheinlich auch nicht 30 oder 40 Jahre für das gleiche Unternehmen arbeiten wollen. Kannst du uns mal, ich finde es total spannend, weil oftmals in der Podcast haben wir mit Beratern gesprochen, mit Führungskräften, aber noch wenig mit einem in einem Familienunternehmen ansässigen Experten, so wie ich dich jetzt mal bezeichnen möchte, und der du ja auch bist. Du hast ein Buch geschrieben, du hast jetzt die agile Transformation durchgesetzt und ich finde die ersten Einblicke, die du uns schon geschenkt hast, unheimlich spannend. Kannst du uns mal ein paar Beispiele geben aus dem beruflichen Alltag, wie vielleicht weniger auf die agile Transformation und wie der Weg dahin war, sondern vielmehr das Endresultat? Was hat jetzt, sagen wir mal, 2016, 15, als du angefangen hast, auch diese Introspektive gemacht hast, für dich selber zu reflektieren, was waren da noch Normen und wie haben die sich heute verändert? Vielleicht mit ein, zwei Beispielen, dass wir mal einen Geschmack dazu, darauf bekommen, wie New Work in der praktischen Umsetzung dann wirklich aussieht.
Entschuldige bitte die Kurzunterbrechung. Wir möchten dich in unsere gleichnamige Community of Practice einladen, die Agilisten einen sicheren Ort bietet, an dem sie Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen, spezifische Probleme lösen und mit und voneinander lernen können. Unsere Community findest du unter school.com/agila-senf. Link in den Shownotes. Und nun geht es weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Naja. Wir haben es ja auch im Vorfeld gesprochen oder angesprochen. Es ist so viel passiert innerhalb von 5 Jahren, dass leider Gottes unser Podcast gar nicht dafür ausreicht. Aber ich bringe ein paar Beispiele. Ich sage mal so, das klassische Mitarbeitergespräch, was ich über 25 Jahre geführt habe, war früher so, dass der Vorgesetzte, also ich, die operativen Mitarbeiter in meinem Büro gebeten habe, die Türe geschlossen habe. Und dann eine Dokumentation des Gespräches begonnen habe. Aber eigentlich, wenn ich heute rückblicke, konnte ich gar nicht bewerten, deren Inhalt, also die operative Tätigkeit, was sie wirklich tun. Sondern wir haben sich alle eingeredet, dass ja ich, Chef, dass ja wissen müsste, was sie im Detail tun. Und haben das natürlich dann auch noch detailliert dokumentiert. Und da hat es begonnen, wo ich dann auch gesagt habe, ich möchte eigentlich diese Art der Mitarbeitergespräche verändern und habe dann, weil ich auch mittlerweile Scrum Master bin, die Retrospektiven kennengelernt auf meinem Weg und habe dann gesagt, okay, diesen Teil könnte ich mir gut vorstellen, dass wir den einbinden und dadurch das klassische Mitarbeitergespräch ersetzen. Wie funktioniert das heute, 2024? Wir haben alle 4 Monate Retrospektiven mit den Mitarbeitern. Es gibt keine Einzelgespräche mehr, sondern es ist immer ein fachlicher Kollege bei diesem Gespräch dabei. Es gibt eine Selbstreflexion und eine Reflexion durch den Kollegen. Wo steht der? Wo steht die Einschulung, gerade bei neuen Mitarbeitern? Welche Qualifikationen besitzt der? Wir haben ja mittlerweile Rollen mit Bausteinen. Das heißt, wir sprechen sehr stark über diese Rollenbildung. Ist diese Rolle noch aktuell? Hat sich etwas verändert? Sind verschiedene Tätigkeiten digitalisiert worden? Ist was weggefallen? Muss man etwas Neues erlernen? Also da komme ich dann in die klassische Retro rein. Was war in den letzten 4 Monaten? Was machst du heute? Und was planst du in den nächsten 4 Monaten zu tun? Und das natürlich in Rücksprache mit dem Kollegen, der in unmittelbarer Nähe sitzt, der das auch abnehmen kann, der das bewerten kann. Und das dokumentieren wir. Und dann gibt es einmal im Jahr ein Zielgespräch, wo wir 15 Minuten im Einzelgespräch, wir haben nämlich bemerkt, dass es in den letzten Jahren aufgrund von fehlender Zeit leider Gottes immer zu schnell abgewickelt worden ist. Ich habe schon bemerkt, dass das Zielgespräch, also was erwartet der Vorgesetzte oder das Unternehmen von dem Mitarbeiter, doch in einem ruhigen, geschlossenen Raum stattfinden sollte. Und das haben wir jetzt da, insbesondere dieses Jahr, letztes Jahr haben wir damit begonnen, umzusetzen, und das kommt sehr gut an. Weil, und das Thema kennst du auch, Agilität, Selbstbestimmung, eigenverantwortlich zu bestimmen, wann, wo und wie man arbeitet, auch dazu führen kann, insbesondere bei einigen Menschen, dass sie orientierungslos sind, dass sie eigentlich damit überlastet sind, so viel Freiheit zu bekommen. Und wir haben das auch in der Transformation bemerkt, dass das für einige Menschen nicht das Richtige ist. Wir haben auch versucht, oder wir haben es eigentlich so gemacht, dass wir sie dann versetzt haben in einen anderen Bereich, wo sie strukturierter abarbeiten können, und manche sind aufgeblüht. Also manche Menschen haben sich entwickelt, wo ich vor 5 Jahren gesagt hätte, der will gar nicht mehr.
Und das ist schön. Ja. Und du sprichst Agilität an, ne? Das gibt die Agilität im Großen, weil man agile Transformation macht, ne? Wenn man einen Bereich, eine ganze Firma umkrempelt. Und das haben wir ja auch in der Podcast schon oft erläutert. Agile Transformation im eigentlichen agilen Sinne sind ja nie abgeschlossen. Und das habe ich gerade bei dir auch so schön rausgehört, ne? Du hast angefangen, man pickt sich vielleicht ein Thema raus. Finde ich ein ganz tolles Beispiel, finde ich, Mitarbeitergespräche. Und so gehen, du hattest mich im Vorgespräch gefragt, Neuseeland, was ist hier das Verhältnis zu Agilität und New Work? Und da war meine Antwort, viele tun so. Also jeder redet darüber. Aber wenn man so mal richtig drunter guckt und hinguckt, möchte man fast meinen, nee, so richtig umgesetzt wird es nicht. Und das war auch so meine Erfahrung in Deutschland. Also ganz viel agiler Anstrich. Und gerade diese sensiblen Themen, Mitarbeitergespräche, ne? Zielgebung, 360-Grad-Feedback-Gespräche, gibt's nicht. Ne? Und Mitarbeitergespräche wird noch durchs Personalwesen bestimmt, was man da machen darf und was nicht. Also da hört dann auch schon die Selbstbestimmung einer Führungskraft auf, möchte man gar nicht meinen. Ne? Hier in Neuseeland, wie auch in Deutschland, erlebe ich das, dass Führungskräfte, hast du auch so schön gesagt, wen führt man eigentlich? Ne? Nur durch Einzelgespräche führen. Und wir sind gerade hier in so einer ganz kleinen agilen Transformation. Wir führen Safe ein. Und ich finde es immer wieder spannend, wenn man das beobachtet, gerade in Drucksituationen, wie Vorgesetzte und Führungskräfte zurückgehen zu Einzelgesprächen, die Macht an sich ziehen und dann versuchen, wie so ein Schachbrett, dann muss ich noch mit dem reden und hier und so dieses Machtzentrum wieder an sich reißen. Und da hast du ganz schön gesagt, nee, darum geht's halt bei Führung nicht. Den richtigen Rahmen setzen, und das hast du schön beschrieben. Was gibt's noch so für andere praktische Beispiele, wo du sagst, an denen habe ich mich jetzt angemacht und die haben wir eingeführt und nach verbessert?
Also, was wir eingeführt haben auch, waren die Kudo-Karten. Das sind solche Karten, solche Stimmungskarten oder beziehungsweise Wertschätzungskarten auch aus der agilen Community, kann man sagen. Und wir haben darüber nachgedacht oder gerade am Beginn haben wir mit Post-its gearbeitet. Das heißt, wenn man dem Kollegen oder sich bedankt hat für seinen Einsatz im Projekt oder für die Unterstützung, dann hat man früher oder am Beginn der Transformation noch mit Post-its an den Monitor geklebt. Und das war nicht, hat nicht so positiv gewirkt, wie ich es erwartet habe. Also ich habe das ihnen erlaubt, das zu tun, habe es auch unterstützt und erklärt, dass das eine viel größere Wertschätzung ist, wenn der Kollege das ausspricht, als immer ich. Also immer der Chef, und der Chef hat dich gelobt und mich nicht. Also diese Diskussion haben wir damit unterbunden, weil es einfach vom Kollegen auf Augenhöhe gekommen ist. Was aber da auch diese Erfahrung war, dass das einfach auch für andere Menschen, die gesehen haben, dass ein Kollege 3 Post-its hat und er noch immer keins, nicht unbedingt im Team dementsprechend positiv aufgenommen worden ist. Somit habe ich gesagt, okay, wir digitalisieren unsere Kudo-Karten. Jeder schreibt das persönlich auf diese digitalisierte Karte und verschickt dann diese Kudo-Karte persönlich per Mail an diese Mitarbeiter. Und wenn man dann als Agile Coach solche Methoden einführt, dann weiß man nicht, ob das wirklich funktioniert, also ob die das wirklich tun. Und eine lustige Geschichte am Rande ist ja, dass ich das dann einstellen wollte. Das war 2020, glaube ich, oder 2022, wo ich gesagt habe, das bringt ja nichts mehr. Ja, keiner schickt Kudo-Karten und so weiter. Warum sollten wir was betreiben, was wir nicht tun und leben? Und plötzlich die Mitarbeiter, was, du willst das einstellen? Wir schicken sich da an Kudo-Karten hin und her und wir haben so viel Spaß dran und Freude, wenn ich eine bekomme. Und dann habe ich bemerkt, dass dann diese Selbstständigkeit und diese Eigenverantwortlichkeit, es zu tun, sogar beim Coach nicht mehr so direkt ankommt. Also du kriegst ja das nicht mehr mit und bist eher der dafür zuständig ist, diesen Raum dauernd für die Mitarbeiter zu bauen und immer neue Räume zu bauen, die sie betreten können. Also ich sage immer so, dass ich eigentlich in sehr starken Servant Leadership unterwegs bin, in dieser dienenden Führung. Und ich bin viel glücklicher mittlerweile heute, 2024, wenn meine Mitarbeiter erfolgreich sind. Und das war früher, hat man das eher umgedreht gesehen, dass man glücklich ist, wenn ich erfolgreich bin. Und somit kommt man auch zum nächsten Thema, was dich wahrscheinlich oder auch den Zuhörern sehr interessiert. Wir haben einfach die Kommunikation verändert. Nicht? Also dieses Wir ist über Ich gestanden. Das Team ist über das Einzelgespräch gestanden. Auch wie wir es schon gehört haben bei den Mitarbeitergesprächen. Aber auch bei der Kommunikation. Also wir sprechen mit den Mitarbeitern in WhatsApp-Gruppen. Warum tun wir das? Wir sind ein 3-Schicht-Betrieb, Montag bis Freitag, und wir haben zum Beispiel sehr wenig Kontakt oder hatten sehr wenig Kontakt zu den Chauffeuren auf der letzten Meile, wo der Disponent, wo Mitarbeiter nicht mehr nachvollziehen konnten, was der für ein Problem hat. Das heißt, wenn man an der Supply Chain Kette denkt, dann macht man irgendwas, man kommissioniert Ware, man liefert sie. Aber man bekommt die Probleme der Kette nicht mit und jeder glaubt, der in der Kette sich befindet, dass er das richtig und gut gemacht hat. Und bis dann irgendwelche Statistiken herausgekommen sind bei Quartalsende, hat man das nicht mehr nachvollziehen können, wo die Probleme gelegen sind. Das heißt, wir waren viel zu langsam, um auch die tagesaktuellen Probleme in die Prozesse einzugliedern oder beziehungsweise dieses Feedback hereinzunehmen und dadurch die Prozesse zu verbessern. Und jetzt klingt einfach und banal, aber es ist eine Kommunikation, die jetzt da funktioniert. Ich hätte mir nie gedacht, dass es in der Form wirklich so angenommen wird, weil ja viele Menschen dabei sind, und wir haben es auch im Vorgespräch kurz angesprochen, die über 50 sind, über 55, die haben 2019 nicht einmal WhatsApp installiert gehabt. Klingt jetzt für 2024 lustig, aber das war so, weil die gesagt haben, dass ich gehört der jungen Generation, WhatsApp, da tut man Smiley schicken, warum sollte ich das auf meinem Handy installieren? Das brauche ich nicht. Ich bin froh, dass ich mich mit SMS auskenne und da kann ich antworten und das ist einfach und das interessiert mich nicht. Das war der Start 2019. Wenn ich jetzt heute an die doch 100 Mitarbeiter denke, die alle in WhatsApp-Gruppen sich befinden, dann sprechen wir in der Gruppe über die Probleme. Das heißt, der Chauffeur bringt ein Problem ein vor Ort beim Kunden von Zufahrten, von Qualitätsproblemen, Ladegutsicherung und andere Themen. Und das wird in der Gruppe diskutiert, beginnend beim Disponenten oder auch beim Betriebsleiter und so weiter, obwohl wir jetzt da gar keine Funktionen mehr haben. Aber ich sage jetzt so für die Zuhörer, also da gibt es Leute, die die Verantwortung einer Betriebsführung haben, so nennen wir es eher, und der gibt dann das sofort weiter. Das heißt, während der Chauffeur sich noch auf Tour befindet, werden die Probleme schon im Betrieb bearbeitet. Und wenn der LKW zurückkommt, dann ist das erledigt. Früher war das nicht so. Man hat früher ein Dokument erst erfasst, wenn der LKW zurückgekommen ist, weil wir diese Digitalisierung oder beziehungsweise die Möglichkeit ja gar nicht hatten. Und wir sind einfach dadurch schneller geworden, besser und produktiver. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Und da spreche ich jetzt nicht die klassische Fluktuationsquote an, die natürlich auch stabil ist. Wollen wir es mal so sagen. Also ich kenne jetzt momentan keinen, der das Unternehmen verlassen will. Und eher in die andere Richtung, also sie wollen eher bei uns arbeiten, also die Blindbewerbungen steigen. Das war immer auch mein Ziel, dass man das hinausbringt, dass es ein Employer Branding wird, dass es einfach auch, dass wir stolz sind, dass wir es gemacht haben. War auch nicht aber immer ein einfaches Thema, weil das nicht für jeden Mitarbeiter das ist, was eigentlich, warum es tut. Also der hat ja die agile Transformation nicht unterstützt, um Keynote-Speaker zu werden.
Das stimmt, das stimmt. Wie schnell, Roman, hat sich, wenn ich so mal ausblick, der Geschäftsführung, der Eigentümer auf diesen Prozess blicke? Ne? Da ist jetzt ein wertgeschätzter Kollege, der ist jetzt lange in der Firma, man sieht den, der hat sich bewiesen, jetzt wird er was Neues machen. Könnte man ja auch sagen, was ist mit dem passiert? 2 Jahre. Und dann ist ja vielleicht auch so, könnte man meinen, wie schnell wird sich da Erfolg einstellen? Du hast jetzt schon ein paar Kennzahlen beschrieben. Das ist jetzt nach 5, 6 Jahren harter Arbeit und vielleicht auch mühseliger Arbeit dranbleiben, wirklich auf, darauf zu vertrauen. Hattest du Momente, wo du am Anfang vielleicht auch deinen Chefs oder den Eigentümern erklären musstest, nee, das ist der richtige Weg, vertraut mir bitte. Und wie hast du das geschafft, weiter dabei zu bleiben? Oder vielleicht hat sich der Erfolg auch so schnell eingestellt, dass es diese Gespräche gar nicht geben musste.
Du hast alles richtig erfasst und richtig angesprochen. Es war genau so. Das bedeutet, oder wenn ich jetzt zurückblicke, nach 2 Jahren Konzept schreiben, war dann das Konzept fertig und ich habe eigentlich nicht gewusst, wem ich das präsentieren soll. Ich habe gewusst, wir sprechen von neuer Unternehmenskultur, von einem neuen Miteinander und ich denke mal in einem doch hierarchisch geprägten Unternehmen, wo wir Marktführer sind, wer hätte darin Interesse, hier so einen Change einzuleiten? Und für mich war das auch dann erledigt. Also ich habe das Thema nicht mehr fokussiert. Für mich war es wichtig, dass ich das für mich persönlich abgeschlossen habe. Also diese geistige und persönliche Entwicklungsreise. Und das Thema war für mich unter Anführungszeichen jetzt nicht im Fokus. Es kam dann zu einem Gespräch mit meinem vorgesetzten Geschäftsführer, wo wir dann ein Gespräch zu meinem 20-Jährigen, also jetzt mittlerweile vor fünf Jahren geführt haben, wo mir das dann einfach aufgebrochen ist. Also er hat mich einfach gesagt, wie ich denke, was ich fühle, wo ich hin möchte, wo ich mich in den nächsten 5 Jahren sehe und so weiter. Und dann war das war ein sehr, sehr langes, ungeplantes, sehr langes Gespräch, weil er nicht verstanden hat, dass ich auf der Spitze meiner Karriereleiter plötzlich mich in Frage stelle. Und ich habe gesagt, wir müssen anders reden. Ich glaube, dass der Führungsstil Command and Control zu Ende geht. Wir müssen junge Menschen anders ansprechen. Wir müssen neu kommunizieren. Wir müssen neu miteinander denken. Wir müssen die Digitalisierung, die im privaten Rahmen vorhanden ist, WhatsApp-Gruppe, Telegram etc., auch in den beruflichen Kontext hereinlassen. Wir dürfen keine Angst haben. Wir müssen den Menschen erlauben, Einzelfehler zu machen. Wir müssen ihnen Vertrauen schenken und so weiter und so fort. Der Geschäftsführer
hat... Das war so ein Schock gewesen sein für deinen Vorgesetzten.
Genau. Ne? Er hat gesagt, wie ich auf das Ganze komme, habe ihm dann natürlich von der Reise erzählt, habe gesagt, ich glaube dran, ich glaube, dass das notwendig ist. Und er hat gesagt, ja, wer soll das verantworten? Wer soll da diese Freigabe erteilen? Das muss ich verstehen, dass er nicht kann und auch ich nicht getragen kann. Also wir wussten ja nicht, auch wenn das jetzt ein Projekt oder ein Konzept oder eine Vision ist, was ist übermorgen? Rennen die Leute weg? Mhm. Kündigen die? Steht die Logistik? Und habe das dann auch akzeptiert, dass der Geschäftsführer Ängste hat und dass er hier Bedenken hat. Wir haben aber beide, da wir uns sehr, sehr lange kennen, gesagt, was können wir tun, um einen Mittelweg zu finden? Wo können wir sich in der Mitte treffen, dass ich nicht unzufrieden bin und auch er hier es zulässt, dass man vielleicht über diese Teile, wir haben ja noch gar nicht über das Gesamte gesprochen, sondern vielleicht über Teile, mal ernsthaft drüber spricht. Mhm. Und er hat mir vorgeschlagen, es kam nicht von mir, sondern von ihm, er hat mir vorgeschlagen, mach einmal in deinem Verantwortungsbereich mit deinen Mitarbeitern, in deiner Abteilung eine Projektgruppe, die Schön. Du verantworten kannst mit 4 bis 5 Mitarbeitern und bring ihnen das Konzept, was du hier geschrieben hast, bei und informiere mich jede Woche, wie sie sich entwickelt und falls das nach einem Jahr wirklich so toll wäre, könnten wir über das nächste Team, über das nächsten Fachbereich nachdenken. Nach einem Jahr kam Corona, da war eine andere Situation, aber es war uns egal, weil wir ein Jahr theoretisch mit 5 Leuten schon geübt haben, wie das sein könnte oder beziehungsweise viel schon umgesetzt haben. Und diese 5 Mitarbeiter haben das natürlich insbesondere während Corona ausgestrahlt. Ich gesagt, okay, ich gehe nach Hause, ich informiere mich, wir machen jetzt eine WhatsApp-Gruppe, nicht für 5 Leute, sondern für 10, damit du weißt, wo ich bin, ob ich krank bin oder in die Arbeit gehe. Und plötzlich hat das eine Dynamik angenommen. Also uns hat eigentlich Corona eher beflügelt, weil es der Beweis war, dass wir am richtigen Weg sind und dass es funktioniert. Es muss nicht immer alles schlecht sein. Mit Krisen kann man auch wachsen. Und schlussendlich war es dann auch so im zweiten Jahr oder mitten in Corona, dass immer mehr Mitarbeiter, also wir haben dann gar nicht über einen Rollout nachgedacht und gesagt, okay, jetzt die nächste Facharbeit, der nächste Fachbereich. Sondern es war ja umgekehrt, dass die Mitarbeiter zu mir gekommen sind und sagen, wann sind wir endlich dran? Wir wollen auch so geführt werden. Wir wollen auch dabei sein. Wir wollen auch bei diesem Projekt teilnehmen. Warum wurde ich nicht gefragt? Und das war ein total schönes Gefühl, wo ich mir gedacht habe, okay, wir sind am richtigen Weg. Es passiert nämlich jetzt genau in die andere Richtung, dass wir gar nicht das Tempo bestimmen, also wir, sage ich jetzt mal, die Geschäftsführung, sondern dass die Mitarbeiter es wollen. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man das im Zuge eines Projektes erlebt.
Oh, das ist so schön. Ich würde mich da unheimlich auf eine zweite Folge mal freuen, wo wir da mal auf den Weg der Transformation eingehen, weil mir blüht da gerade das Herz auch, weil ich habe das bisher so noch nicht erlebt, ne? Von in einem Familienunternehmen, ne, eingeführten Prozess, wo die Geschäftsführung dir auch dann so viel Vertrauen geschenkt hat und wahrscheinlich auch der Kollege dann gemerkt hat, Mensch, wenn ich den jetzt total abkänzle, den Roman, nach dieser Reflexionsphase, dann verliere ich den. Also da war vielleicht dann auch sowas, nee, können wir doch machen. Probier dich aus. Ne? 5-Mann-Team ist jetzt nicht so groß. Der Schaden hält sich dann vielleicht in Grenzen, würde ich mir denken, wie man da so als Vorgesetzter denkt. Und dann, wie du sagst, so schön sagst, dann durch die Krise wächst man und dann ist da so ein Pull-Effekt entstanden, ja, ne, dass die anderen wollten. Und das ist ja auch das, was der Nils Pfleging hier in seinen Büchern auch, hat er ja auch auf der Podcast schon mitgeteilt, weil eine wahre Transformation ist so eine einladungsgetriebene, oder nicht getrieben, eine einladungsgeführte Transformation. Und das höre ich da raus, dass dann Leute gesagt haben, wir wollen daran teilnehmen. Da sind jetzt vielleicht nicht bewusste Einladungen ausgesprochen worden, aber noch viel schöner, die wurden einfach gezogen. Da wurde einfach die Kraft entwickelt, das zu machen. Also total schön, danke fürs Teilen.
Gerne.
Vielleicht auf der überraschenden, sage ich mal, was andere vielleicht negativ abstempeln würden, was du vielleicht in deiner New Work-Denke als Lernprozess, als Verbesserungsprozess siehst. Was sind da so ein, zwei Punkte, die dich vielleicht negativ überrascht haben, wo du sagst, da hatte ich immer dran gedacht, dass die Mitarbeiter das wollen oder wir das einführen, aber es hat kulturell nicht gepasst oder warum auch immer nicht gepasst. Gibt es da Beispiele, wo du sagst, da hat New Work bei uns so gar nicht funktioniert?
Naja, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir seit der ersten Wochen der Transformation, also seit 2019, unsere Mitarbeiter, damals noch wöchentlich, jetzt mittlerweile monatlich anonyme Stimmungsumfragen gemacht haben. Weil wir mussten ja irgendwie feststellen, ob die Mitarbeiter da mitgehen. Also nicht, dass es ja eine verfälschte, du hast das ja auch aus dem Beispiel von Neuseeland geschildert, nicht, dass die Leute sagen, das ist New Work und wir leben New Work, aber es lebt ja eigentlich gar keiner, sondern sie machen es ja nur, weil sie ja Command and Control dazu angewiesen worden sind, es zu tun. Mhm. Und das hat mich natürlich überhaupt nicht interessiert, dass wir hier so ein New Work Washing machen. Wir wollten ja nicht in die Zeitung und so weiter, das hat sich alles erst dann ergeben und wir haben ja das für uns gemacht. Und im Zuge dieser anonymen Stimmungsumfragen habe ich immer gesagt, falls wir unter 50% Stimmungszusagen der Transformation erhalten würden, dann stoppe ich die Transformation. Es ist ein bisschen ein Holokratie-Denken, ein bisschen ein demokratisches Denken, was ich hier reingelassen habe, aber die Mitarbeiter konnten sehr gut damit umgehen. Weil Demokratie, sage ich mal, in Österreich und Deutschland oder in Europa, muss man ja auch dazu sagen, kein Fremdwort ist. Und die wussten, okay, wenn da jetzt was passiert, was ich nicht will, dann sage ich einfach nein. Dann stimme ich einmal dagegen ab. Und ich habe dann gesagt, falls wir mal unter 50% kommen sollten, dann müssen wir analysieren, wo das Problem liegt. Und ich glaube, das ist genau das Thema, was du jetzt auch hören möchtest. Und wir haben das zweimal in den 5 Jahren erreicht. Also da waren wir wirklich unter 50%. Und wir haben analysieren müssen, wo das Problem liegt. Bei anonymen Umfragen sehr schwierig, weil ja da sich keiner äußert. Wir haben dann viele Teamgespräche geführt, aber ich habe auch Einzelgespräche begonnen zu führen, um herauszufinden, wo das Problem liegt. Und das waren zwei wesentliche Punkte, die ich jetzt nicht im Fokus gehabt habe. Das eine war, es war für manche Menschen zu schnell. Also die Transformationsgeschwindigkeit war zu schnell. Es ist so viel verändert worden innerhalb kürzester Zeit, was die Leute 20 Jahre genossen haben. Vielleicht auch ein bisschen Angst vor Verlust der Komfortzone etc. Das haben wir besprechen müssen. Vielleicht auch waren Führungskräfte dabei, die ihre neue Rolle nicht gefunden haben in diesem doch schnell in dieser schnellen Transformation. Und das zweite Thema war, und das habe ich mich erst auch in der Transformation intensiv damit beschäftigen müssen, war der Generationskonflikt. Das heißt, die Generationen mit ihren Denken, Lenken und Sichtweisen waren differenziert. So differenziert, dass die Jüngeren mit einer WhatsApp-Gruppe kein Problem hatten und die Älteren damit oder dadurch überlastet worden sind. Also das war kein Mehrwert für sie, in 3 WhatsApp-Gruppen zu sein. Die haben es auch nicht gesehen und haben die Vorteile nicht gesehen. Für die war das eine zusätzliche Belastung, neben Mails, Anrufe und persönliche Gespräche noch eine WhatsApp zu kontrollieren. Das war, die haben gesagt, was willst du noch von mir? Was soll ich noch alles tun? Ne?
Und der Privaten erreichbar sein.
Genau. Und dann haben wir darüber gesprochen. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, war auch eine sehr schöne Erfahrung, wo Generation Z dem Babyboomer Generation erklärt hat, dass man auch eine WhatsApp-Gruppe auf lautlos stellen kann. Und das wusste die Dame nicht, weil sie war, sie hat gesagt, es vibriert und es bimmelt dauernd. Ich halte das nicht aus, das ist ein psychischer Druck für mich. Und wir haben dann gesagt, es geht nicht darum, dass du sofort antwortest, so wie es vielleicht klassisch früher beim SMS war. Da habe ich eine Frage gestellt, jetzt antwortet der mir nicht, gelesen hat das auch und schreibt mir nicht zurück. Sondern es geht darum, dass ich einen Zeitpunkt finde in meinem operativen Abläufen, dass ich die Nachrichten der Gruppe oder die Diskussionen einmal dann nachlesen kann. Und da brauche ich nicht vibrieren oder die Glocke hören, dass diese Nachricht eingetroffen ist. Das ist natürlich bei über 100 Mitarbeitern mittlerweile sehr, sehr turbulent manchmal, sagen wir mal so. Und da hat einfach die junge Generation der älteren Generation erklärt, wie man mit WhatsApp richtig umgeht. Und das ist wirklich eine schöne Entwicklung gewesen, ja. Und wir haben das einfach ausgesprochen und haben das hinbekommen und es funktioniert. Also wir haben jetzt Rücklaufquoten von unseren Stimmungsumfragen bei 80%. Das ist für Great Place of Work, wie Sie es mir gesagt haben, eine sehr, sehr außergewöhnliche, überdurchschnittliche Kennzahl. Und wir sind da sehr stolz drauf, dass diese aktive Kommunikation mit der Basis weiterhin vorhanden ist, obwohl wir 5 Jahre hier schon am Weg sind.
Schön. Ich kann hier aus der Erfahrung bei der Uni sprechen, wo ich ja als Produktmanager jetzt tätig bin. Der Grund, warum hier Retros aufgehört wurden, ist, dass es immer wieder die gleichen Gründe waren. Also es waren so systemimmanente Gründe und keiner hat sich darum gekümmert. Ja, irgendwann haben die Teams dann auch keine Lust mehr gehabt, immer wieder die gleichen Themen hochzubringen. Die hatten dann auch keinen Scrum Master, um sich als Team weiterzuentwickeln. Aber es gab einfach so große Blöcke in der Organisation, wo sich keiner drum gekümmert hat. Da haben die halt Retros eingestellt. Und ich glaube, wenn ich jetzt eins bei dir rausgehört habe, diese Rücklaufquote erreicht man auch nur, wenn die Menschen das Gefühl haben, da passiert was mit den Daten. Hier wird was gemacht. Und wie du gesagt hast, ist es nicht so einfach, in anonymen Umfragen herauszufinden, was hier geht. Aber wenn man Detektiv spielt und so einen Spürsinn hat, so wie du, und die Organisation dann versteht und dann, ah, spannend, hier geht es um Generationskonflikte oder um Geschwindigkeitsprobleme. Dann kann man damit arbeiten und schwuppdiwupps hat man die Leute wiederum dafür gewonnen. Man drosselt die Geschwindigkeit oder löst sie andersrum, ne? Oder wie du sagst, die Generationen helfen sich gegenseitig. Und schon wird aus einer Umfrage ein unheimlich tolles Instrument, was nicht nur im Marketing verwendet wird, was keiner drauf Bock hat, sondern hier ist es 80%. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Leute sich vielleicht freuen, weil ich glaube, da gibt es schon viele, die dann sagen, ich habe mal wieder Lust, die Umfrage, dann kann ich das ein bisschen justieren. Ne? Also, und dann wird es ein sehr erfolgsentscheidendes Instrument. Danke, finde ich das schöne, eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Ich hätte sogar eine Antwort auf dein Retro-Problem, weil wir ähnliche Probleme hatten. Und wir haben das eigentlich mit Kanban gelöst. Das heißt, wir haben diese Punkte eingebracht, transparent, früher noch vor Corona mit Post-its, mit Open in Progress und dann. Und die Leute haben gesehen, was dort passiert. Das heißt, die haben gesehen, ob dieser eingebrachte Punkt sich bewegt oder ob der abgearbeitet wird. Und somit ist dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, nicht entstanden, dass immer wieder die gleichen Punkte eingebracht werden müssen und sie gehen nicht weiter. Mittlerweile sind wir von dem klassischen Kanban-Board auf der Glasscheibe ins Trello-Board gewechselt. Wir haben, jeder Mitarbeiter ist auf einem Trello-Board und kann dort selbstständig und eigenverantwortlich seine Ideen, Verbesserungsvorschläge, aber auch Kritiken einbringen. Es wird nicht bewertet, was eingebracht wird, das ist auch ganz entscheidend. Es gibt verschiedene Boardmaster, die nicht Führungskräfte sein müssen, auch immer sehr interessant und entscheidend. Und auf diesen Trello-Boards wird einfach gearbeitet. Da geht was weiter. Und das beginnt bei, warum haben wir keine Pflanzen im Zimmer und endet dort, die Mitarbeiter möchten mehr Geld.
Das hört sich so einfach an, oder?
Wenn man, Wenn man das hinter sich gebracht hat, dann schon. Ich erinnere mich immer an so Bergsteiger oder beziehungsweise Leuten, die halt auf den Berg steigen, wenn man mit denen spricht. Und dann sage ich, okay, warum gehst du da rauf? Was siehst du da oben? Ich meine, das ist jetzt... Und der sagt dann auch, der Weg ist das Ziel. Es geht ja nicht um die Spitze, dass ich da oben runterschauen kann, sondern es geht nur darum, dass einfach dieser Prozess des Aufstiegs als auch des Abstiegs, das darf man nie unterschätzen als Bergsteiger, dass das einfach eine Strecke ist, wo man sich entwickelt, wo man Erfahrungen sammelt, wo man auch für den nächsten Berg und für die nächste Herausforderung auf diese Erfahrungen zurückblicken kann. Und genauso haben wir sich oder ich fühle mich in dieser Rolle. Ne? Das heißt, die Leute, die das jetzt hören und sagen, das ist ja eigentlich genau das, was wir eigentlich wollen oder das ist genau das, was wir verfolgen oder wir würden das gerne so umsetzen. Kann ich nur empfehlen, probieren geht über studieren. Das ist auch mittlerweile mein Satz, der mich verfolgt. Das heißt, wenn ich jetzt nur drüber spreche und verschiedenste Kurse absolviere von Agile Coach etc., dann ist es gut. Auch ich habe das gemacht. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber du musst in der Praxis es probieren. Du musst schauen, was funktioniert in deinem Unternehmen, bei deinem Team, bei deinen Führungskräften. Was aber für mich oder für uns ein ganz wesentliches Beispiel war und ist, ist, dass man ja in kleinen Gruppen beginnen kann, ohne eigentlich den offiziellen Auftrag von einem gesamten Change Management Team zu bekommen oder von der Gesamtgeschäftsleitung zu bekommen, um das zu tun, sondern man kann auch im Team beginnen. Man kann dieses kleine Pflänzchen gießen, dieses agile Pflänzchen und dann schauen, was daraus wird. Ja? Ohne im Vorfeld zu sagen, das wird nichts.
Ja. Ja, das ist so ein schöner Punkt. Das habe ich oft in meinen Trainings auch immer wieder gesagt, dass diese Methoden, die ich dabei versucht habe zu vermitteln, es wartet nicht auf den Chef, dass der die einführt oder dass ihr das die Erlaubnis bekommt, das zu machen. Schlagt es einfach mal vor und probiert euch aus in dem Team. Ja, also man hat immer die Chance, in einem kleinen Einflussbereich Dinge auszuprobieren. Und man kann es ja auch gerne mal in der Familie machen. Also ich kann das mit meinen Kindern noch nicht machen, die sind zu jung. Ne? Aber wenn man vielleicht auch jugendliche Kinder hat, plus die Frau, die dann sagt, okay, können wir mal ausprobieren, kann man ja auch so Kreativitätsübungen ausprobieren, wo man, wenn man eine Scheu hat, das vielleicht noch nicht direkt auf Arbeit zu machen. Also gibt es unheimlich viele Wege. Und ich glaube, das sind alles Ausreden, wenn man es nicht macht, muss man ehrlicherweise so sagen. Ne? Also ich will nicht sagen, ich will die Scheu jetzt nicht oder die Sprung aus der Komfortzone nicht kleinreden. Aber die haben wir alle bisher im Leben gehabt und haben es hier und da mal bewiesen. Und auch das ist der Sprung aus der Komfortzone. Mit Blick auf da vielleicht die, so die nächsten Jahre, wo du hattest für dich so einen entscheidenden Weg. Und ich finde auch total klasse, ich würde es genau mal unterstreichen wollen, wie dein Vorgesetzter da reagiert hat, ne, wenn und dir da die Möglichkeit gegeben hat, wie du sagst, das in den kleinen Team sich auszuprobieren. Und dann ist es mittlerweile auf 100 Menschen, wie ich dich gehört habe, aber umgesetzt worden. Wenn du so 10 Jahre in die Zukunft blickst, glaubst du, du wirst nochmal so an so einen Scheideweg sein? Oder wird es dich jetzt, ist das der Kern deiner Arbeit, wo du sagst, das ist, jetzt geht's weiter. New Work hört nicht auf. Wir werden uns weiter stetig verbessern. Dieser frische Mindset, den du hier mitbringst, für den ich dich auch nochmal komplimentieren möchte, ist so total erfrischend auch zuzuhören, sozusagen. Nee, also, das ist jetzt dein Ding wahrscheinlich, ne?
Ja. Also, einen Ausblick auf die nächsten 10 Jahre zu machen, ist mit der derzeitigen komplexen Krisenbewältigung in Europa oder beziehungsweise auf der Welt ganz, ganz schwierig zu sagen, wo ich oder wir sich da befinden werden. Ich glaube, wir müssen es eher in kleineren Abschnitten oder in kürzerer Sichtweise betrachten. Ich habe auch öfter schon diskutiert, und es gibt ja auch einige Unternehmen, die noch viel weiter sind als die Firma Frankenstahl. Wir sprechen hier nicht nur von, nur unter Anführungszeichen, von der Logistik, ist natürlich ein großer Teil der Firma, aber trotzdem ist es nicht die gesamte Firma. Es gibt andere Unternehmen, die die gesamte Firma transformiert haben, wo es teilweise gar keinen Chef mehr gibt. Wo über Gehälter abgestimmt wird, wo Teams Budgets haben und so weiter. dort sind wir nicht. Es ist die Frage, ob wir dort überhaupt hinwollen, weil es muss ja fürs Unternehmen auch oder beziehungsweise auch für die Mitarbeiter passen. Also ich mache ja nichts, nur was die anderen tun, kopiere ich. Was aber ein Thema ist, um deine Frage zu beantworten, also ich sehe schon in größeren Dimensionen. Also ich glaube daran, dass wir so ein Agile Community of Praxis sind mittlerweile, die darüber sprechen können, was sie erlebt haben. Ich habe das sehr stark bemerkt, wie wir dieses Rollout auch an unsere Niederlassungen, auf unsere Niederlassungen in Wels und in Salzburg versucht haben zu übertragen. Da hast du 300 Kilometer Abstand. Da wird es schwierig, über Microsoft Teams agiles Mindset zu übertragen. Was aber funktioniert hat, und das haben wir mittlerweile, sind agile Botschafter. Wir haben, glaube ich, 8 bis 10 agile Botschafter und das sind Leute von Tag 1. Das heißt, das sind Leute, die 2019 das mitgetragen haben und die bringen dieses Mindset hinaus, die bringen das zu den Lagermitarbeitern hinaus, die sprechen mit den Chauffeuren, die sprechen mit den Disponenten in Wales und so weiter und die sagen, glaub mir, das funktioniert, ich habe es selbst so gemacht und das ist wesentlich stärker, als wenn ich sage, wir müssen das alle tun, weil wir sind so erfolgreich und ich glaube, das könnte man noch viel größer denken. Wir sind ein internationaler Konzern und sind in 9 Ländern vorhanden. Also da gibt es noch einige interessante Aufgaben.
Schön, schön. Würdest du dir das wünschen? Wäre das eine Aufgabe, die dich reizt, wo du sagst, Mensch, hier gibt es noch echt Potenzial, das über den Logistikbereich, über Ländergrenzen hinaus auszubauen? Siehst du die Möglichkeit dazu?
Also von meiner Seite kann ich das jetzt momentan noch nicht bewerten. Ich glaube, dass wir jetzt an die Öffentlichkeit gehen und dass wir diese Podcast oder ich, jetzt sage ich mal, führe und immer mehr Zuhörer bekomme, immer mehr Abonnenten, immer mehr Zugriffe, das Buch immer mehr oder besser sich verkauft, glaube ich, dass das jetzt eine Dynamik annimmt, dass man nicht mehr drüber hinwegschauen kann. Und das natürlich schüren kann, dass man es auch größer umsetzen darf, also nicht nur denken, sondern auch umsetzen darf. Und ich bin jetzt natürlich auch sehr stark mit der HR, also mit der Leitung der Personalentwicklung zusammen, wo wir darüber nachdenken, wie wir das in andere Arbeitsbereiche oder anderen Abteilungen übertragen können. Und das wäre auch mein Ausblick und das wäre auch die Antwort auf deine Frage. Das wäre eigentlich so auch das Ziel der nächsten Jahre, nicht der 10, aber der nächsten Jahre im Unternehmen, es nicht anzuweisen, sondern einfach Werbung dafür zu machen, dass das eine Möglichkeit ist und wir bereit sind, hier andere Abteilungen, Menschen, Führungskräfte zu unterstützen, es zu tun.
Schön. Eine Frage zum Abschluss und es gehört sich, also selbstverständlich, dass die ganzen Links zum Buch, zum Newsletter, zu deinem LinkedIn-Profil werden natürlich in den Shownotes landen. Ich habe aber noch eine sehr neugierige Frage, vielleicht auch im Selbstinteresse, wenn ich die noch stellen darf, Roman. Viele agile Coaches, und das ist auch so ein bisschen mein Werdegang, und du hast es erwähnt, im Vorgespräch, dass Coaches stehen an der Seitenlinie. Die machen aber das Team besser. Die sind aber nicht aktiv auf dem Spielfeld. Dann gibt es aber auch den Kapitän, der aktiv auf dem Spielfeld ist. Also, ne, oder ein Spielertrainer. Aber sagen wir mal, so ein klassischer Coach steht an der Seitenlinie, beobachtet und hilft dem Team besser zu werden. Und was ich aus eigener Erfahrung gesehen habe, ist, wenn der Coach aufs Spielfeld kommt und auf einmal Führungskraft wird, da kann eine Dynamik entstehen, die auch eine Firma braucht. Und ich, das nochmal eingangs, du hast dich als agiler Coach bezeichnet. Und ich verfolge mittlerweile seit ein paar Monaten so die These, dass ich mir wünschen würde, dass mehr agile Coaches Führungspositionen anstreben. Sie sind jetzt vielleicht in ihren 30ern, haben auch ältere Führungskräfte gecoacht, haben das System verstanden, sind vielleicht auch sehr wohl in der Position, keine Verantwortung übernehmen zu müssen, auf Leute nicht führen zu müssen, diese unangenehmen Mitarbeitergespräche, all sowas, was man damit verbindet. Und ich würde mir wünschen, dass mehr agile Coaches das anstreben, zukünftig in eine Führungsposition zu gehen. Weil da kann man ja wirklich, wie du das so schön beschrieben hast, mitgestalten, mitwirken. Klar, man kann auch Einfluss nehmen auf Führungskräfte und die dahin coachen oder helfen, diese Erkenntnisgewinne zu haben. Wie blickst du drauf? Mehr agile Coaches in Führungspositionen?
Richtig, ja. Also du hast es jetzt zusammengefasst. Ich würde es aber umgedreht sehen. Das heißt, Führungskräfte sollten darüber nachdenken, Agile Coaches zu werden. Und gar nicht so, dass man von außen reinkommt und sagt, okay, das ist ein Agile Coach. Kann der Führungskraft oder werden oder Führungsaufgaben übernehmen, sondern es gibt ja Führungskräfte, die gerne führen, die sich mit Mitarbeitern beschäftigen wollen und können und das auch gut machen. Aber ich glaube, dass dieses, und somit schließt sich auch der Kreis unseres Gesprächs sehr schön, dass sie drüber nachdenken sollten, wem sie da vor sich haben. Also es ist nicht ihr Kind, sondern es ist ein erwachsener Mensch und der braucht einfach einen gewissen Raum. Und sie müssen diesen Raum bauen. Sie müssen eben in diesen Raum führen zur Selbstverantwortung und eigenverantwortlichen Entscheidungen. Und es bedarf einer anderen Führung, wie wir schon angesprochen haben, wohin wird wer geführt, sondern sie müssen über verschiedene agile Methoden verfügen und über Kenntnisse, beginnend bei Trello und endend bei diversen anderen agilen Softwaren, die einfach am Markt vorhanden sind. Und wir wissen beide, dass heute die eine App entsteht und in 2 Jahren vielleicht diese App nicht mehr gibt. Und ich glaube, mit diesen Themen der Digitalisierung in Kombination mit der agilen Transformation entsteht früher oder später New Work.
Schönes Schlusswort. An der Stelle möchte ich mich herzlichst für deine Zeit bedanken. Weißt du, musst in die Firma als Leiter der Logistik oder als agiler Coach steht auch die Arbeit an, aber wie ich das rausgehört habe und als Teil deines Ausblicks ist das jetzt auch Teil deiner Arbeit geworden, genau diese Geschichten, diese Erkenntnisse zu teilen. Von daher vielen lieben Dank, Roman, hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch.
Und an der Stelle echt toll, mal einen praktischen Erfahrungs- und Erfolgsbericht zu hören. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Von daher an der Stelle vielen, vielen Dank.
Vielen Dank und ganz, ganz liebe Grüße nach Neuseeland und irgendwann, früher oder später, vielleicht treffen wir uns persönlich vor Ort, weil es ja auch auf meiner Liste steht, dieses Land einmal zu bereisen.
Sehr, sehr gerne. Auckland und natürlich Neuseeland kann man viel entdecken, viel besuchen. In dem Sinne, wir werden uns nochmal austauschen, ob es nochmal Material für eine zweite Folge gibt. Ich denke ja. Vielleicht darf ich dich nochmal überreden, nochmal zu Gast zu kommen. Aber an der Stelle erstmal ein herzlichstes Danke und Ihnen einen schönen Tag.
Dir auch.
Bis zum nächsten.
Alles Gute.
Danke.
Danke.
Vielen Dank, dass du bei Agiler Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agiler Senf wiederzusehen. Bis bald!